Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Katrin Heise einen schönen guten Morgen wünsche ich. Im Berliner Einzelhandel ein Geschäft zu betreiben von 2000 Quadratmeter Größe, also Verkaufsfläche, und dabei nicht zu den Ketten zu gehören, wo eine Filiale vielleicht mal die andere mitträgt, wenn die Kunden wegbleiben. Nein, sondern eben exquisite, teure Marken anzubieten. Was ganz Einzigartiges, da stelle ich mir ziemlich risikoreich vor. Andreas Mokoudis traut sich das seit 2011. Seitdem hat er sich ergänzende Konzeptstores an der Potsdamer Straße, einer Gegend in Berlin, wo die Reichen und Schönen, glaube ich, gewiss nicht absichtslos vorbeiflanieren. Andreas Mokoudis ist heute mein Gast. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Hallo.
Sind Sie ein Mensch, der alles auf eine Karte setzt?
Ich glaube nicht wirklich, aber ich denke halt nie wirklich so pessimistisch. Ich schaue immer positiv nach vorne. Ich habe zum Beispiel auch nie einen Businessplan geschrieben für einen Laden. Man kann sich Businesspläne natürlich schön schreiben, und also positiv und negativ. Und ich glaube, wenn ich mir einen Businessplan geschrieben hätte, hätte ich wahrscheinlich Angst bekommen.
Wovor haben Sie denn Angst?
Ja, vielleicht vor diesen Zahlen, aber deswegen kümmere ich mich eigentlich nicht so wirklich um die Zahlen, sondern ich überlege halt die Sachen, die ich kaufe, die mag ich, und dann ist der Impuls, sie natürlich auch zu verkaufen, und so denke ich. Ich denke nicht darüber nach, ich könnte scheitern. Ich denke eigentlich immer, wie kann ich es besser machen, wie kann ich also auch es in Frage stellen, was ich jeden Tag tue. Gibt es dafür überhaupt Kunden? Also diese Fragen muss man sich natürlich stellen, und die stelle ich mir, und die kommen aber nicht in, dass ich dann Angst davor habe vor den Antworten, sondern dass mich das eher beflügelt, noch spannendere Dinge zu machen.
Das Auffälligste an den Geschäftsräumen von Andreas Mokoudis ist, würde ich sagen, die Größe, die Helle, die Weite. Platz haben, Herr Mokoudis, ist für Sie existenziell, oder?
Es ist extrem wichtig für mich, weil ich möchte natürlich die Dinge, die ich da zeigen möchte, die sollen auch einen gewissen Raum bekommen, weil sie natürlich alle am Ende eine Geschichte haben. Die werden ja auch wirklich von mir tatsächlich alle sozusagen ausgewählt, und deswegen möchte ich ihnen auch diesen Raum geben, der ihnen auch gebührt. Und natürlich habe ich das, glaube ich, auch im Museum der Dinge oder früher im Museum der Alltagskultur des 20. Jahrhunderts auch gelernt natürlich, wie man Dinge präsentiert, und das habe ich versucht, auch in diesem Laden umzusetzen.
Das ist Ihre Vorgeschichte, auf die wir auch noch kommen. Wenn wir noch mal einen Moment in diesen Läden an der Potsdamer Straße in Berlin verweilen, da fällt eben dadurch, dass sie Platz hat, die ich habe jetzt vor allem eine große, massive Marmorvase im Kopf. Und neben ihr stehen auch nur so kleine Teller und Schälchen. Da passte die Vase in verschiedenen Versionen noch zigmal hin. Aber es gibt sie halt auch nur einmal. Ist diese Einzigartigkeit auch das, was Sie betonen wollen?
Nicht unbedingt die Einzigartigkeit, sondern eigentlich eher, dass es eben ein besonders schönes Produkt ist. Und ich meine, ich glaube, den Fehler, den viele Einzelhändler machen, ist immer, die Räume zu füllen. Ich sag mal, in einem Lichthaus sieht man eben 1000 Lampen, aber es sind eben 1000 Lampen, und man sieht eigentlich die einem wahrscheinlich gefällt, nicht wirklich.
Findet also man gar nicht mehr.
Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ich glaube, am Ende muss man sich auch trauen zu sagen, ich nehme sozusagen von den 1000 Lampen mir 3, und das sind eigentlich meine Favoriten. Und da kann ich mit Fug und Recht sagen, das sind die Lampen, die ich mit meinen Kunden empfehlen würde. Und die anderen empfehle ich halt nicht. Das ist natürlich in gewisser Weise ein Risiko.
Ja.
Aber es ist natürlich, sagt dem Kunden auch, dass ich die halt eben besonders gut finde.
Was macht denn für Sie einen Gegenstand gut oder schön, herausragend?
Ich glaube, das ist halt schwer zu sagen, weil im Grunde genommen ist es so ein Bauchgefühl. Also es ist eigentlich die Erfahrung, 15 Jahre im Museum gearbeitet zu haben, einfach jeden Tag seine Augen zu schulen, um dann festzustellen, das ist es halt.
Sie haben inzwischen 3 Läden, Herr Mokoudis, die tragen auch einfach Ihren Namen und die Hausnummer. Früher waren diese großen Hallen, oder war diese eine große Halle vor allem die Druckerei der Berliner Tageszeitung Tagesspiegel. Da waren eben die Maschinen drin, lange bevor Sie jetzt eben die verschiedensten Sachen da reingehängt haben. Was bieten Sie alles an? Das geht ja von Kleidung über Parfum, Wohnaccessoires, Sie verkaufen Möbel, Sie verkaufen aber auch Schuhe, Taschen. Also wo sind die Grenzen?
Also eigentlich gibt es gar keine Grenzen. Also ich kann eigentlich alles verkaufen, wozu ich Lust habe und was mir gefällt. Und da gibt es eigentlich auch keine wirkliche Begrenzung. Also zum Beispiel habe ich jetzt auch in Japan eine Firma kennengelernt, die seit 300 Jahren Bürsten herstellt. Auch Bürsten, um einfach Flaschen zu säubern. Und die können halt 5000 verschiedene Bürsten herstellen. Die Kosten fangen vielleicht bei 3 Euro an. Also es ist nichts Teures, aber es ist jetzt besonders spannend, weil die eben für jeden Zweck eine Bürste herstellen können. Und sowas kann auch reinkommen. Also eine Bürste, um eine Flasche zu reinigen. Warum nicht, wenn sie halt schön ist?
Kennen Sie alles, was in Ihren 3 Läden angeboten wird?
Ich kenne eigentlich alles, weil ich eigentlich den mithilfe meiner Mitarbeiter den gesamten Einkauf mache.
Was für Marken wählen Sie aus? Also was ist so die Geschäftsphilosophie?
Also eigentlich gibt es da keine Begrenzung. Also wir haben, glaube ich, führen fast 6000 verschiedene Produkte im Laden. Es sind günstige Sachen. Also es fängt, glaube ich, bei 2,50 Euro an und nach oben hin ist es relativ offen. Aber eigentlich gibt es alles. Aber der Fokus ist natürlich, es muss eine gute Qualität haben. Ich muss wissen, wo die Dinge gefertigt werden. Ich habe eine langfristige Beziehung zu den Produzenten. Also eigentlich so, ich weiß genau, was ich eigentlich da kaufe. Ich kenne zum Teil auch die Mitarbeiter, die herstellen. Also es ist mir extrem wichtig, dass ich die Menschen hinter dem Produkt auch kenne.
Sie haben gesagt, die Bandbreite oder die Preisspanne ist eben eine wirklich sehr große. Ich habe Pullover gesehen, bei Ihnen, die man unbedingt anfassen muss, weil sie so schön weich sind aus Mohair. Die kosten aber weit über 1000 Euro. Wann ist etwas so viel Geld wert?
Also wenn man sozusagen zu den Produktionsstätten geht, ich nehme jetzt diesen Pullover meinetwegen für 1000 Euro. Es gibt natürlich auch von der gleichen Marke, ich sage mal Johnsons Cashmere aus Schottland, auch welche, die beginnen schon bei 290 Euro. Ich war jetzt vor 3 Wochen in Schottland, habe diese Produktionsstätten besucht. Und das ist wirklich noch so ein Ort, also so ein bisschen verwunschen. Also es gibt ein paar tausend Einwohner. Und da wird tatsächlich noch, also in Europa, das Produkt von der Rohware bis zum fertigen Produkt an einem Ort gefertigt. Das heißt natürlich sehr viel Handarbeit, gut bezahlte Mitarbeiter und eigentlich ein Produkt, was ewig hält. Also zum Beispiel jetzt diesen, ich sag mal, diesen Johnsons-Pulli, den kann man, wenn man ihn einigermaßen pflegt, locker 10, 15 Jahre haben.
Wenn Sie sagen, das sind Dinge, alles Dinge, die ich verkaufe, die ich auch gerne selber hätte, wie viel haben Sie denn zu Hause? Wie groß ist Ihr Kleiderschrank?
Also mein Kleiderschrank ist gar nicht so groß, weil ich habe eben diese wenigen Dinge, auch den Pullover, den ich jetzt trage, den habe ich auch, glaube ich, seit 7 Jahren und den liebe ich halt. Deswegen muss ich gar nicht so viel haben, sondern ich habe eben die wichtigen Dinge und das ist eben überschaubar. Also ich bin nicht mehr so euphorisch der Mode gegenüber, wie ich früher mal war. Ich mag diese Dinge alle kaufen und ich bin auch immer, ich laufe auch jeden Morgen durch den Laden und schaue mir die Dinge an und freue mich auch drüber, aber ich muss sie jetzt nicht alle besitzen.
Der Designer Andreas Mokoudis ist hier im Gespräch. Trifft es eigentlich Designer? Würden Sie sich, was stellen Sie sich selber vor?
Nee, nicht so wirklich. Also ich meine, ich bin ja auch in dem Sinn auch kein Einzelhändler. Ich bin sozusagen von der Schule über Betriebswirtschaft studiert, Kunstgeschichte irgendwie dann zum Einzelhändler geworden. Und ich berate manchmal Firmen dabei, wie sie ihr Produkt verändern, aber eigentlich bin ich nicht wirklich Designer. Also wenn ich als Designer angefragt werde, dann mache ich das eigentlich meistens mit meinem Bruder, der tatsächlich Designer ist.
Der nämlich Mode entwirft?
Genau, und mit dem ich halt sehr intensiv zusammenarbeite und eigentlich auch jeden Tag halt in telefonischen Kontakt bin oder eben auch, dass wir uns fast regelmäßig sehen.
Ein sehr enges Verhältnis. Ich würde gerne, wir haben noch vielleicht im Ohr, wie Sie die Gegenstände auch beschrieben haben, auch was so die, ja, es ist ja schon ein gewisser Luxus. Sie haben, glaube ich, auch mal gesagt, der größte Luxus für Sie ist Platz. Platz zu haben ist Luxus. Und das ist natürlich in dem Fall gerade als Geschäftsmann besonderer Luxus, weil man ja jeden Quadratmeter im Geschäft bezahlen muss. Und wenn man dann da nur 3 Gegenstände hinstellt, ist das ja was anderes, als wenn man da 150 Gegenstände hinstellt. Ist natürlich das Verhältnis ein ganz anderes. Also so Luxus und die Sachen, die dann ausgestellt, die angeboten werden, sind auch besonders wertvoll und wertig. Dieser exklusive Geschmack, den haben Sie, glaube ich, nicht von Kindheit an, also nicht quasi in die Wiege gelegt bekommen. Ihre Eltern waren Flüchtlinge aus Griechenland. Wann gingen die weg aus ihrer Heimat?
Meine Eltern sind, glaube ich, 1949 aus Griechenland weggegangen. Das war nach dem griechischen Bürgerkrieg, also zwischen den Monarchisten und Kommunisten. Und meine Eltern, die, glaube ich, damals 16 und 18 waren, standen auf der Seite der Kommunisten. Und als der Krieg verloren ging, gab es eben das Angebot der Ostblockländer, sie aufzunehmen. Und dann sind wirklich so Tausende von Griechen halt in diese Ostblockländer gezogen. Und es wurden sogar auch Familien getrennt. Also ich weiß von meiner Mutter, die drei Schwestern hatte, die durften halt nicht zusammenbleiben. Die sind sozusagen, sie eine war dann in der Tschechoslowakei, die anderen in Polen, die anderen in der DDR und die vierte weiß gar nicht, wo die war.
Und sie waren die Familie, die in der DDR waren. Das heißt, sie sind dann in der DDR geboren.
Genau, meine Eltern, die sie im normalen Leben nie kennengelernt hätten, weil man ja in Griechenland eigentlich in so einem Umkreis, ich sag mal, von 20 Kilometern heiratet und die sind eigentlich Luftlinie 600 Kilometer entfernt.
Ach, die haben sich in Ost-Berlin kennengelernt oder in der DDR kennengelernt, genau. Ost-Berlin. Mhm.
Genau. Und das heißt, sie hätten sich im normalen Leben nie kennengelernt, haben sich dann kennengelernt. Dann gab es mich und meinen Bruder und dann waren wir eben halt in Dresden, sind wir aufgewachsen mit sehr vielen Griechen. Also ich glaube, bei uns im Haus, ich glaube, von 10 Familien waren es, glaube ich, allein 9 Griechen. Es gab die eine deutsche Familie. Also in der Schule war es auch so, es gab in jeder Klasse zwischen 4 und 10 Griechen. Und nach der Schule haben wir immer so einen Extraunterricht bekommen von einem griechischen Lehrer, der aber auch kein Lehrer war, sondern war einer dieser Griechen, der eben sich bereit erklärt hatte, Lehrer zu spielen.
Was waren die Maximen in Ihrer Familie? Also weil man ja auch nur gerade als Kommunisten in die DDR gekommen war, ich glaube auch um geschult zu werden. Was stand so im Vordergrund jetzt auch so im Familienleben? Wollte man in der DDR bleiben und was wurde Ihnen da so mitgegeben?
Also die Geschichte war, dass meine Eltern eigentlich gerne in der DDR geblieben wären. Also wir streiten uns immer noch mit meinem Vater über die DDR oder beziehungsweise streiten uns eher über den Kommunismus, ob das möglich wäre.
Er glaubt noch dran.
Ich fände es auch schön, wenn es das gäbe, aber ich habe immer gesagt, solange Menschen da im Spiel sind, wird das nicht funktionieren, leider. Das Ding war, dass meine Großeltern in Griechenland geblieben sind, also die Eltern meiner Mutter. Und die kamen dann in so ein Alter, wo sie halt irgendwie nicht mehr arbeiten konnten und auch keine Rente bekommen haben, weil sie natürlich auch Kommunisten waren und von der Militärregierung halt nicht wirklich unterstützt worden sind. Und da hat mein Vater und meine Mutter eben gesagt, wir müssen sie unterstützen. Und dann, da man aus der DDR kein Geld schicken konnte, haben sie eben beschlossen, halt die DDR zu verlassen, um nach Griechenland zu gehen und meine Großeltern. Also es sind so ein bisschen auch diese Maxime bei uns, so Gerechtigkeit, Solidarität, helfen. Also dass man sozusagen die ganze Familie sozusagen verpflanzt nach Griechenland, nur um meinen Großeltern zu helfen, was natürlich sehr generös von meinen Eltern war. Und dann haben wir eben unser ganzes Hab und Gut zusammengepackt. Es wurde mit der Reichsbahn damals irgendwie nach Griechenland geschickt. Wir mussten aber, da wir, glaube ich, in der DDR, ich weiß nicht mehr genau, staatenlos waren.
Ach so.
Also wir hatten ja keinen deutschen Pass, wir waren Staatenlose. Und als wir dann in West-Berlin waren, haben wir einen fremden Pass gekriegt.
Einen sogenannten fremden Pass.
Genau.
Ach so, war Ihnen das als Kind eigentlich bewusst? War das irgendwie war bis dahin ja auch völlig belanglos gewesen eigentlich, ob man einen Pass hat oder nicht. Aber in West-Berlin war es dann plötzlich von Belang.
Genau.
Also sie kamen nämlich nicht wieder raus.
Genau, die Geschichte war, wir kamen dann in West-Berlin an, also wir mussten dann über diesen heute den Tränenpalast ausreisen. Dann sind wir zum Deutschen Roten Kreuz gekommen, dann wurden sogar meine Eltern halt auch von den Alliierten verhört natürlich. Und dann sind wir zur Militärmission gegangen, um einen griechischen Pass zu beantragen, um überhaupt nach Griechenland fahren zu können. Da wurde uns gesagt, dass wir keinen Pass bekommen und dass wir weiterhin unerwünscht wären in Griechenland.
Und so sind Sie in West-Berlin hängen geblieben.
Genau, also es ging nicht vor, nicht zurück.
Und die Klamotten und Möbel, ganze Haus, Rathaus?
Das war alles in Griechenland, war dann irgendwann auf dem Weg nach Berlin. Dann mussten meine Eltern halt irgendwie aus diesem Rotkreuzlager irgendwie sich bemühen, einen Job zu kriegen, weil wir hatten auch kein Geld dabei. Wir haben wirklich davon mit gerechnet, wirklich weiterzufahren mit dem wenigen, was wir hatten. Das heißt, wir mussten uns halt hier wirklich von heute, von über Nacht so eine Existenz aufbauen.
Da stelle ich mir eine sehr schwierige Situation vor. Und Sie waren damals wie alt?
Ich war damals elf.
Elf. Und sind dann in West-Berlin in die Schule gekommen? Ich glaube, es war Wedding?
Genau.
Und das haben Sie nicht in guter Erinnerung?
Nee, es war für uns natürlich wirklich schwierig, weil wir kommen ja aus Dresden. Es hieß ja damals auch das Tal der Ahnungslosen. Also wir haben ja auch kein Westfernsehen empfangen. Wir hatten auch keine Verwandte im Westen.
Totaler Kulturschock.
Genau, wir sind eigentlich nach Berlin gekommen und Es blitzte und strahlte alles. Wir drückten uns die Nasen platt an den Schaufenstern, konnten uns natürlich nichts kaufen, weil wir nichts hatten. Meine Eltern haben dann eben versucht, einen Job zu kriegen, haben ihn aber auch relativ schnell bekommen. Und dann sind wir eben in Wedding gezogen, in so eine kleine Wohnung, wo ich natürlich mit meinem Bruder damals sehr beengt gewohnt habe. Ich erinnere mich daran, dass wir, glaube ich, so ein Zimmer hatten, wenn man dieses, wir hatten so eine Schrankwand, die unser Bett war, wenn man dieses Bett runterklappte, war das Zimmer sozusagen voll. Vielleicht auch der Wunsch dann nach viel Fläche kommt auch daher. Ja, und dann gingen wir da zur Schule und das Problem war natürlich, dass wir erstens dadurch, dass wir kein Geld hatten, wir unsere DDR-Sachen noch an, die so ein bisschen schräg immer aussahen. Und dann sprachen wir halt dieses breiteste Sächsisch und es führte dazu, dass natürlich, sobald man irgendwie irgendwas im Unterricht gesagt hat, alle anfingen zu lachen. Und das führte dann am Ende dazu, dass wir einfach nichts mehr gesagt haben. Also mein Bruder und ich, wir waren dann so ein, zwei Jahre fast nicht stumm, aber wir haben nicht mehr viel gesagt im Unterricht.
Und das hat Ihnen keiner von den Erwachsenen irgendwie geholfen, Ihre Eltern nicht, sondern da mussten Sie zwei quasi als Einheit und haben erstmal...
Ja, wir mussten es eigentlich für uns selber regeln. Mhm. Also meine Eltern waren natürlich auch beschäftigt, sie ihr Leben wirklich Fuß zu fassen, womit sie auch nicht gerechnet haben. Sie wollten eigentlich woanders hin. Und dann, dass eben diese Möbel zurückkamen, die zum Teil kaputt waren und überhaupt irgendwie wirklich Fuß zu fassen, das war schon auch echt schwer. Also im Nachhinein kann ich so ein bisschen drüber lachen, aber es war nicht so lustig damals.
Die Rettung war dann Schöneberg, glaube ich. Sie sind in Schöneberg auf die Schule gekommen und haben dort vielleicht einfach andere Leute kennengelernt? Oder was hat Ihnen letztlich da geholfen?
Ja, es war dann auch so, dass in der Sophie-Scholl-Schule war es auch ein bisschen so ein Anlaufpunkt für sehr viele Leute aus Osteuropa. Ich glaube, meine Eltern zum Beispiel haben sie auch gedacht, wir schicken die Jungs in die Sophie-Scholl-Schule, weil da wird Russisch gelehrt und da wir sozusagen im Russisch besser waren, also schon zwei Jahre voraus waren, hätten wir zumindest ein Fach, wo wir besser sind als die anderen. Und deswegen haben sich da relativ viele aus Russland, aus Polen, aus der DDR getroffen. Und es war dann irgendwie so ein bisschen auch bisschen familiärer und man hat andere Freundschaften geknüpft. Und die hatten ja zum Teil auch die gleichen Probleme wie wir.
Luxus war Andreas Mokoudis nicht in die Wege gelegt. Das haben wir doch einiges über diesen doch ziemlich schwierigen Weg, den die Familie hat gehen müssen, gehört, Herr Mokoudis. Sie und Ihr Bruder Kostas, Sie haben es eben erwähnt, Sie sind eine sehr enge Einheit geworden in dieser Zeit, wo Sie von außen ständig nur angepöbelt wurden oder sich über Sie lustig gemacht wurde. Sie haben beide in dieser Zeit, und Sie haben ja die Armut auch geschildert oder jedenfalls das Wenige, was Sie eigentlich nur hatten, Sie haben beide in dieser Zeit ein ganz großes und ähnliches Interesse an schönen Dingen entwickelt. War das so eine Art Flucht aus der Einsamkeit auch so ein bisschen und aus der Eintönigkeit, die Ihnen geboten wurde?
Ich habe mich das auch schon mit meinem Bruder des Öfteren gefragt. Wir haben in dem Sinne wirklich keine Antwort darauf. Also ich glaube schon, dass das irgendwie eine Reaktion darauf war, aber sie kam ja auch nicht gleich. Also es kam sehr verspätet dann.
Was heißt denn eigentlich ein Interesse an schönen Dingen? Haben Sie sich teure Sachen gekauft oder haben Sie für schnelle Autos oder schöne Autos zu schwärmen, ist ja vielleicht nicht so ungewöhnlich, aber...
Ja, aber das interessiert mich, glaube ich, weniger. Ich glaube, wir waren dann mit meinen Eltern natürlich am Anfang, also in den Folgejahren, dann mal im Urlaub, auch in Italien. So klassische Ziele wie natürlich Rimini oder so. Und dann hat man Modezeitschriften da gesehen auf einmal. Und ich glaube, das hat uns dann schon ein bisschen so interessiert. Und dann haben wir es so ein bisschen weiterverfolgt. Und dann wurde es stärker, so Anfang der 80er Jahre, wo ich dann auch ganz komische Dinge gemacht habe, wie morgens vor der Schule noch in einem Supermarkt am Salzufer das Kaufhaus zu putzen. So von 4 bis 7 und dann bin ich von da aus zur Schule gegangen. Das habe ich dann zwar.
Weil Sie Geld brauchten.
Genau, ich wollte mir dann bestimmte Dinge kaufen, die natürlich meine Eltern mir nicht kaufen wollten.
Was waren das zum Beispiel?
Das waren damals schon Sachen von Armani.
Ach, Klamotten.
Genau. Und dafür habe ich eben wirklich so auf dem Boden den Boden gewienert in so einem Supermarkt. Das habe ich dann aber, glaube ich, ein halbes Jahr nur durchgehalten, weil es dann irgendwie nicht wirklich durchzuhalten ging.
Da hatte ich, oder könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, dass Ihre Eltern da an und für sich eingegriffen haben, weil ich meine, der Kommunismus spielte eine gewisse Rolle und jetzt gerade hier dem Konsum sich so an den Hals zu werfen, das muss doch auch Auseinandersetzungen gegeben haben, oder?
Ja, schon, aber sie haben natürlich gesagt, wenn du dir bestimmte Dinge kaufen willst, dann musst du sie selber verdienen und dann konnten sie eigentlich nicht so viel dagegen tun, weil ich habe sie ja nicht angebettelt, ich brauche jetzt eine Armani-Jacke oder so. Also das hätte ich mich auch nicht gewagt.
Wann haben Sie Berufsvorstellungen in die Richtung entwickelt oder kam das gar nicht so in einen Zusammenhang?
Es war gar nicht in dem Zusammenhang. Also eigentlich habe ich dann in der Zeit, war ich noch an der Schule, ich glaube, es war irgendwie, keine Ahnung, noch 9., 10. Klasse. Und dann haben sich natürlich die Eltern, die Lehrer auch ein bisschen gewundert, wie ich dann mit so einem Armani-Anzug in die Schule kam und so. Ich habe mich dann selber auch ein bisschen gewundert.
Klar. Die Mitschüler haben sich vielleicht auch ein bisschen gewundert, oder?
Genau. Und dann, aber die Idee, mit Mode irgendwas zu machen, hatte ich eigentlich überhaupt nicht. Also es kam eigentlich viel, viel später.
Sie haben dann nach der Schule ein BWL-Studium angefangen, aber das war, glaube ich, mehr so ein Vernunftsgedanke und schließlich Kunstgeschichte studiert. Das kam Ihnen wahrscheinlich sehr viel näher.
Genau, eigentlich wollte ich sofort Kunstgeschichte studieren, so wie mein Bruder eigentlich auch Kunst studieren wollte. Und dann haben wir eben uns von unseren Eltern überreden lassen, was Anständiges zu studieren. Und mein Bruder hat, glaube ich, irgendwie Chemie angefangen. Ich habe eben BWL. Und dann haben wir aber irgendwie gesagt, nach so einem halben Jahr, also wir mögen euch schon sehr, aber ich meine, das muss jetzt nicht sein. Und dann haben wir das abgebrochen. Und mein Bruder hat sich für Kunst an der UdK beworben, ist aber nicht angenommen worden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, mach doch einfach Mode am Letteverein, was ja auch nicht weit von hier ist, am Viktor-Luise-Platz. Und ich bin halt zur Kunstgeschichte gekommen.
Und das war dann das Richtige?
Das war auf jeden Fall das Richtige. Also ich hatte damals in der Uni eine Seminarleiterin, die mich halt in dieses Museum der Alltagskultur gleich im ersten Semester eingeführt hatte. Und dann bin ich eigentlich dann nicht mehr weggekommen, weil ich einfach sozusagen, das hat so viel Spaß gemacht, dass ich da irgendwie die ganze Zeit eben Ausstellungen gemacht habe, mitgearbeitet habe, gelernt habe. Und irgendwie nach 15 Jahren war ich dann ja irgendwie der Geschäftsführer.
Sie sind letztlich im Museum im Martin-Gropius-Bau gelandet. Der war mal ein Kunstgewerbemuseum, das ist aber schon ewig her. Und hat eben Mitte der 80er, als das für Sie interessant war, das Museum der Dinge beherbergt. Das ist ja vom Werkbundarchiv. Erklären Sie mal das Prinzip, das Museum der Dinge. Was heißt das?
Also im Grunde genommen ging es halt klassischerweise um den Deutschen Werkbund. Und damals hat man auch gesagt, der Werkbund war ja so eine Art Vorläuferinstitution vom Bauhaus. Und damals der Herr Siebmann, der es eben geleitet hat, gesagt, irgendwie das wäre jetzt zu wenig, nur diesen Werkbund an sich zu sehen, sondern man muss es halt immer im Kontext der gesamten Alltagskultur sehen. Man muss halt Dinge auch erklären, warum sie damals so wichtig waren.
Und weil es ja auch darum ging, eben Kunst in den Alltag zu bringen,
genau.
Eigentlich.
Ne? Genau.
Normale gewerbliche Arbeit zu veredeln, eigentlich,
genau.
Künstlerisch zu veredeln, für jeden aber auch zugänglich zu machen.
Genau. Und das war ja auch damals so, dass diese Dinge, die von den Werkbunddesignern entworfen worden sind, für eine bestimmte Schicht, eigentlich zum Teil auch für Leute, die kein hohes Einkommen hatten, die haben es gar nicht angenommen, die wollten es gar nicht. Es haben eigentlich die Leute angenommen, für die es gar nicht gemacht worden ist. Und deswegen ist halt auch mal wichtig, den gesamten Kontext zu sehen. Und das war eigentlich die Idee, auch von der Institution wirklich das als Ganzes zu sehen.
Das finde ich nämlich interessant. Darum ging es eben auch gerade durch industrielle Fertigung eigentlich, Kunst jedem zugänglich zu machen. Also das ist ja eigentlich das Gegenteil von Luxusgütern, ne?
Ja.
Und da sind Sie auch hängen geblieben. Das ist so die Basis Ihres Tuns, würde ich doch sagen,
ja.
Oder? Ja. Aber das heißt, wenn ich jetzt in Ihre Läden gehe, sind diese Sachen ja nicht wirklich erschwinglich. Sie sind zum Teil sehr teuer. Diskutieren Sie das mit sich selber?
Ich glaube, dass Sie auch damals nicht wirklich erschwinglich waren, dass der Wunsch war, sie erschwingen, aber am Ende waren sie nicht so erschwinglich und es haben sich eigentlich andere Leute die Dinge gekauft. Und das Ding bei mir ist natürlich, es wird immer von Luxus geredet. Klar ist es, wir verkaufen zum Teil Produkte, die sich viele Leute natürlich nicht leisten können. Aber es ist in dem Sinne ja nicht wirklich ein Luxus, weil es ist einfach dadurch, dass, wie sie produziert werden, dass es eben in Deutschland produziert werden, man hat ein deutsches Gehalt. Es wird, die Maschinen werden in Deutschland gewartet und die Dinge werden wirklich in Deutschland produziert. Das heißt, es kostet einfach natürlich mehr als Dinge, die halt in Vietnam oder in China oder sonst wo gefertigt werden. Das ist einfach, ich glaube, das ist nicht ein Luxus, sondern der Luxus ist, dass es Firmen gibt, die sich den Luxus erlauben, in Deutschland oder in Italien zu fertigen. Und dadurch wird ein Produkt teurer. Aber am Ende ist es, also wenn man es wirklich mal sieht, es ist langlebiger und es ist halt am Ende auch nachhaltiger. Also wenn ich jetzt den, wie wir vorhin gesprochen haben, den Kaschmir-Pullover nehme, der 10 Jahre alt ist, dann hat er vielleicht mal damals vielleicht nur 190 Euro gekostet. Aber der sozusagen, der hat mich 10 Jahre begleitet. Das heißt, ich habe den nicht in der Zwischenzeit 20 Pullover weggeschmissen und 20 Pullover gekauft, die dann am Ende mehr Geld kosten, sondern ich habe den einbehalten und da wurde eine bestimmte Menge und Arbeitskraft benutzt, aber eben nicht die Arbeitskraft und das Wasser und alle Ingredienzien, um 20 Pullis zu werden. In dem Sinne ist es halt kein wirklicher Luxus.
Erzählen Sie diese Geschichte den Kunden, auch die vielleicht doch staunend vor dem teuren Pullover stehen?
Klar, das ist ja so, dass meine Mitarbeiter erstens von mir geschult werden und dann schicken ja auch die Firmen selber Leute, die natürlich noch besser das sozusagen erklären können und die können die Dinge auch erzählen. Und man muss die auch erzählen. Klar, wenn man halt ein Produkt, ein Pulli, sag ich mal, für 800 Euro hat, dann muss man natürlich erklären, wie sich das zusammensetzt.
Und auch am besten noch gleich, wie man ihn pflegt, damit er eben langlebig sein kann. Die schicken Designer Ware Läden von Andreas Mokoudis sind in einer momentan durchaus durchwachsenen Gegend zu Hause, würde ich jedenfalls so beschreiben. Da ist der Straßenstrich ganz um die Ecke, aber auch Galerien und Kabarett. Also eine Gegend im Umbruch, denke ich mal. Tragen Ihre Läden auch zur Veränderung der Umgebung bei?
Ich hoffe natürlich nicht. Also bei uns war es ja auch so, als ich mich sozusagen, ich hatte ja meine Läden vor in Mitte, in der Münzstraße und als ich weggezogen bin oder was gesucht habe, bin ich wirklich durch alle Bezirke gelaufen. Mhm. Also ich bin zum Beispiel auch so ein Bezirk wie Kreuzberg, der war für mich eigentlich auch tabu, weil ich gesagt habe, ich finde den, so einen Bezirk muss man schon in Ruhe lassen. Während ich, als ich dann in Schöneberg durch Zufall war, beziehungsweise bei uns ist es eigentlich noch Tiergarten, wir sind auf der Grenze, bin ich halt in dieses ehemalige Tagesspiegelgelände gekommen, es war wirklich komplett leer. Und dann habe ich eben diese Räume gesehen und bin sofort irgendwie, für mich in 5 Minuten war klar, das sind meine Räume. Und ich finde, es war auch so, als wir eröffnet haben, kamen auch so sehr viele Leute aus der Umgebung und haben uns gratuliert und sich gefreut. Und es ist tatsächlich auch so, dass viele Gewerbetreibende auch wirklich davon auch profitieren, dass wir da sind, auch die anderen alle. Und dass es im Grunde genommen auch nicht so eine Situation gibt, jetzt kommen die Bösen, die Mieten sozusagen in die Höhe treiben. Und was ich auch wichtig fand bei mir ist, man sieht ja den Laden nicht von der Straße aus. Man muss ihn wirklich
kennen und suchen,
weil es ist ja auch so, wenn man bestimmte, im Bioladen, der wusste zum Beispiel, wo ich ja schon seit Jahren meine Sachen kaufe, der wusste zum Beispiel nicht, dass es den Laden gibt überhaupt. Und das war
Sie mögen diese Unauffälligkeit?
Mir ist es halt extrem wichtig, dass es halt versteckt ist. Also mein erster Laden, der in der Münzstraße war, der war im zweiten Hinterhof und es war auch kein Schild an der Straße. Also muss ihr wirklich wissen, dass
das
er ist.
Das ist eigentlich ein Gegenkonzept zu dem, was ein Laden eigentlich sein will, nämlich auffallen, quasi einladen. Bei Ihnen muss man es wissen, dass Sie da sind. Aber was ich eben spannend fand, als Sie gesagt haben, Sie haben Kreuzberg gemieden, weil Sie sagen, diesen Bezirk muss man eigentlich seine Ruhe lassen. Denn ich denke, in Teilen Kreuzbergs werden Ihre Scheiben bestenfalls beschmiert, weil Sie als Teil der Gentrifizierung angesehen werden und als jemand, der eben den Bezirk verändert, oder? Denn so ist es ja. Also
genau.
Kreative kommen in einen Bezirk und in ein vielleicht prekäres Wohnviertel mit niedrigen Mieten und werten es allein durch ihre Anwesenheit auf und dann kommen im Zuge dessen Reiche und der Luxus.
Ich habe zum Beispiel auch nie verstanden. Alteingesessene
können sich das nicht mehr leisten.
Genau, ich habe zum Beispiel auch nie verstanden, warum jetzt am Oranienplatz so ein teures Hotel hinkommt. Also ich finde, es gibt Bezirke, die sollte man halt in Ruhe lassen. Und es gibt Bezirke, jetzt sagen wir, wie wo wir jetzt sind, wo man auch was machen kann. Der große Vorteil ist an Schöneberg oder da, wo wir jetzt sind, dass es da sowieso keine großen Flächen gibt. Mhm. Also für diese ganzen Ketten ist es völlig unattraktiv.
Wenn wir jetzt mal über Berlin hinaus gucken und Stadtentwicklung insgesamt angucken. Also Sie haben ja offenbar ein Gefühl auch für eine eigene Verantwortung, was Stadtentwicklung angeht. Denn Geschäfte sind Teil der Stadtentwicklung und können sie in die eine oder andere Richtung ja weitertreiben. Nun ist Entwicklung und schön werden und reich werden und sauber sein ja auch nicht unbedingt nur negativ.
Nee, deswegen sage ich ja, Deswegen habe ich mich einfach gar nicht um Kreuzberg gekümmert, weil es ist so eine Art Biotop und ich finde, es ist auch schützenswert, weil ich es auch so gern mag. Und ich glaube, in Schöneberg kann man ein bisschen was entwickeln, ohne wirklich gleich das so Horden von Nikes und Adidas und so uns hinterherjagen. Ich meine, ich kann nicht sagen, dass ich es komplett irgendwie schützen kann, aber ich sehe schon, dass viele davon profitieren, auch die, die schon immer da waren. Mhm. Die sind eigentlich sozusagen auch ein bisschen fast fester im Sattel, als sie vorher waren. Es gibt ja auch manche, die wirklich vielleicht ihre Miete nicht bezahlen konnten. Jetzt kommen eben vielleicht, sage ich mal, aus viel mehr von meinen Leuten in den Bioladen und dem geht es auf einmal viel besser und er überlegt, ob er noch einen zweiten Laden dazu nimmt. Und das ist eigentlich, finde ich, eine ganz schöne Entwicklung.
Apropos Miete bezahlen, sind Sie denn eigentlich sicher, dass Sie Ihre 2000 Quadratmeter weiter werden bezahlen können?
Ich hoffe schon, aber bei mir ist es halt auch so, deswegen muss man sich bei mir nicht so viel Sorgen machen. Ich mache immer sehr lange Mietverträge.
Ach, da muss man aber jemanden haben, der sie mit einem macht, ne? Also einen Vermieter,
ja,
der auch mit einem macht.
Also ich bin schon, also ich kann sagen, ich habe einen Mietvertrag bis 2036.
Naja gut, damit kann man kalkulieren, würde sich so manch ja wünschen, ja.
Naja, aber nicht, das ist eben dieses, sage ich mal, dieses Optimistische. Ich sehe das ja halt immer positiv. Und ich sage, der Raum ist so schön. Und wenn ich überlege, okay, ich könnte vielleicht in 5 Jahren mal woanders hingehen, nach 10 Jahren, dann überlege ich, wo kann das sein? Aber ich glaube, diese Stadt ist auch nicht so, wie sie früher war, dass so viele Flächen leer stehen. Und diese Fläche ist einfach, muss man sagen, schon einzigartig.
Was ich von Ihnen noch wissen will, Sie haben jetzt quasi Stadtentwicklung, die ich angesprochen habe, auf Ihre eigenen Schultern genommen und eine eigene Verantwortung jetzt die ganze Zeit formuliert. Sie haben jetzt nicht einmal an irgendeinen größeren Plan oder an die Politik appelliert.
Ja, ich finde halt, also erstens muss ich sagen, habe ich erstmal die Verantwortung für meine ganzen Mitarbeiter. Und ich spreche schon mit sehr vielen Leuten, auch im Laden, Architekten, was ich. Und ich finde natürlich schon, dass dieses in Berlin könnte sehr viel mehr passieren. Ich glaube, wenn einfach man viel optimistischer und einfach mal Entscheidungen treffen würde. Also ich meine, wenn man zum Beispiel das Problem mit den Wohnungen hat, dass es zu wenig günstigen Wohnraum gibt, könnte man das natürlich auch lösen. Aber ich glaube, dass hier einfach natürlich in der Politik einfach gerade in Berlin so viele Leute sitzen, die sich einfach nicht trauen, Entscheidungen zu treffen.
Sie würden für mehr Mischung plädieren, ne? Durchaus teures Dachgeschoss, aber auch eine günstige,
genau,
Wohnung.
Das hat zum Beispiel auch ein Kunde von mir auch vorgeschlagen. Man könnte natürlich diese ganzen, wenn es natürlich keinen Wohnraum im sozusagen
kein Bauland mehr gibt,
dann muss man halt am Ende vielleicht auch mal in die Höhe gehen, auch vielleicht mal ein paar höhere Gebäude bauen. Oder man sagt halt, man baut die ganzen Dächer aus und dafür, für die Leute, die halt das teure Dach haben wollen und bezahlen wollen, müsste man dafür im Gebäude Wohnungen reservieren, die eben günstiger sind, die eben nur 5-6 Euro kosten. Und dann hätte man natürlich für Leute gesorgt, die eben nicht so viel verdienen und die wirklich so ein Dachgeschoss haben und 20 Euro zahlen netto kalt, die zahlen das halt. Und es gibt ja, glaube ich, einfach viele Modelle, aber es bewegt sich in dieser Stadt einfach zu wenig.
Die Stadt liegt ihm auf jeden Fall am Herzen. Andreas Mokoudis hier zu Gast im Gespräch. Für seine Läden ist Andreas Mokoudis viel in der Welt unterwegs. Sie haben das vorhin auch angedeutet, Korea haben Sie jetzt gesagt. Also das heißt, Sie reisen sehr viel und suchen Produkte, die Sie anbieten wollen.
Genau, also es gibt ja im Moment diese Dualität zwischen Online und Offline. Und ich glaube, wenn man natürlich gegen dieses Online gewinnen will, muss man natürlich im Einzelhandel sehr viel mehr tun. Und ich sage ja auch immer, wenn Leute halt in meinen Laden kommen, dann ist es ein Teil ihrer Freizeit. Mhm. Und ich finde auch, dass die Leute, die dann kommen, die sollen halt auch überrascht werden, die sollen halt auch rausgehen mit Dingen, die sie toll fanden. Es geht ja auch nicht immer darum, dass man die Dinge kaufen muss, besitzen muss. Ich kann mir auch vieles, was ich gerne hätte, nicht leisten. Ist ja auch schön, dass man diese Träume hat. Und ich glaube, da muss man einfach viel tun. Und dafür muss man natürlich auch reisen, um Dinge zu entdecken. Und ich mache das gerade sehr viel. Ich war gerade auch in Mexiko.
Was lernen Sie denn über Land und Leute kennen, was man dann in so einem Label, ja, oder in Mode übertragen kann? Ihnen geht es ja auch um die Geschichten dahinter, hinter dem Produkt.
Genau, also zum Beispiel jetzt, ich war jetzt in Mexiko, wo ich dachte, das wäre halt so ein Land, wo es eigentlich nur so folkloristische Dinge gibt und so. Und habe auch auf einmal kennengelernt, dass es eine ganz, in Mexico City, so eine ganz pulsierende Designwelt gibt und wo ich das Glück hatte, dass ich Leute hatte, die mich dann geführt haben durch diese große Stadt. Und dann habe ich irgendwie viel zeitgenössisches Design kennengelernt und auch mitbekommen, dass es auch gar nicht so teuer ist, auch wenn man die Dinge mit Zoll und so nach Deutschland holt. Und war eben überrascht, wie viele tolle Dinge ich in einer Messe oder an verschiedenen Standorten in Mexico City gefunden habe. Und das bereichert mich natürlich und ich habe dann einen ganz anderen Blick auf so ein Land und deren Bevölkerung.
Andreas Mukudis, der sich für schöne Dinge begeistern kann und sie in seinen Läden hier in Berlin auch an den Mann und an die Frau bringen möchte. Dankeschön für Ihren Besuch hier.
Danke.